Ja, guten Tag. Ich hatte ja schon angekündigt am Dienstag, dass wir heute statt der Übung noch eine zweite Vorlesungsstunde machen. Wir werden heute hauptsächlich uns die Syntax und Semantik der Logik erster Stufe angucken und werden da auch ein paar Beispiele dazu machen und ja, in der zweiten Hälfte dann von der Vorlesung gucken wir uns ein paar einfache Eigenschaften der Logik erster Stufe an. Also zum Beispiel, dass wenn zwei Strukturen isomorph sind, dass die genau dieselben Formeln erfüllen bzw. nicht erfüllen. Was ich Sie aber noch bitten würde an organisatorischer Sache, das LSF ist freigeschaltet, damit Sie sich eintragen können. Und da würde ich Sie bitten, also das wird morgen um 12 Uhr zugemacht. Das heißt, dass Sie bis morgen 12 Uhr sich da bitte eintragen. Wann haben Sie es denn probiert? Oh, das ist schlecht. Ich werde in der Pause nachher mal mit dem Jens Keppeler reden. Der hat nämlich gemeint, er hat es gestern Abend selbst probiert und konnte sich da eintragen. Gestern Nachmittag ging es nicht, gestern Abend ging es. Aber wenn das, also versuchen Sie das nochmal. Wenn es nicht geht, dann werden wir eine andere Lösung finden, dass wir irgendwie anders eine Liste von Teilnehmern und E-Mail-Adressen und sowas kriegen. Okay, wir haben am Ende der Vorlesung vom Dienstag einen Begriff der Isomorphie von zwei Strukturen eingeführt. Das war einfach eine Verallgemeinerung von dem Begriff von Isomorphie von Graphen. Da hatten wir gesagt, Isomorphismus zwischen zwei Strukturen ist eine bijektive Abbildung vom Universum von der einen Struktur aufs Universum von der anderen Struktur. Und bei Graphen wollen wir, dass Kanten auf Kanten abgebildet werden und Nichtkanten auf Nichtkanten. Und das haben wir hier verallgemeinert, dass wir für Relationssymbole gesagt haben, naja, wenn ein Tupel in einer Relation von der einen Struktur liegt, soll das Bild von dem Tupel in der entsprechenden Relation von der anderen Struktur liegen. Und für Funktionssymbole haben wir das eben auch auf eine sinnvolle Art definiert. Und für Konstantensymbole ist es auch so, wie man sich es denken würde, dass die Interpretation von dem Konstantensymbol in der einen Struktur eben auf die entsprechende Konstante in der anderen Struktur abgebildet wird. Als Schreibweise spendieren wir uns abkürzend sowas, dass wenn ich sagen will, Pi ist ein Isomorphismus von Struktur A zur Struktur B, dann schreibe ich einfach Pi Doppelpunkt A isomorph B. Und was man ganz direkt sieht von der Definition, wenn ich einen Isomorphismus Pi habe, der von A nach B geht, dann ist die Umkehrabbildung von Pi, also das Pi hoch minus 1, ein Isomorphismus von B nach A. Das können Sie auch ganz leicht beweisen, das ist einfaches Nachrechnen. Das wäre langweilig, wenn wir das hier an der Tafel machen würden. Also es ist da wirklich nichts zu machen. Man muss irgendwie drei, vier Zeilen hinschreiben und dadurch, dass das Pi eine Bijektion ist, folgt das dann alles tatsächlich. Und die Schreibweise hatten wir letztes Mal auch schon eingeführt. Wenn mir egal ist, wie der Isomorphismus aussieht, schreibe ich einfach A isomorph B, um zu sagen, A und B iso sind isomorph. Das heißt, es gibt einen Isomorphismus Pi von A nach B. Gucken wir uns mal ein paar Beispiele an. Wie sieht denn das mit den beiden Graphen aus? Also der Graph hier links hat Knotenmenge 1, 2, 3, 4, der rechts hat Knotenmenge A, B, C, D. Sind die isomorph oder sind sie es nicht? Okay. Genau. Wie sehen wir das? Also hier haben wir von 1, 2, 3, 4 so einen Kreis. Da haben wir von A, B, C, D nach A einen Kreis. Und dann müssen wir noch gucken, diese Abkürzungskanten von 1 nach 3, das wäre von A nach C und von 2 nach 4 ist von B nach D. Und sonst haben wir hier keine Kanten und da auch nicht. Das heißt, wenn ich das aufschreiben will, würde ich sagen, die beiden Graphen sind isomorph und die Abbildung Pi von 1, 2, 3, 4 nach A, B, C, D mit Pi von 1 gleich A, Pi von 2 gleich b, Pi von 3 gleich c und Pi von 4 gleich d ist ein Isomorphismus. Okay, gucken wir uns ein anderes Beispiel an, das vielleicht ein bisschen interessanter ist. Da haben wir jetzt ungerichtete Graphen. Da stelle ich mir, also ich habe bis jetzt in der Vorlesung, hat man ja nur gerichtete Graphen angeguckt. Bei einem ungerichteten Graphen stelle ich mir vor, dass es einfach in beide Richtungen die Kanten gibt. Und wie sieht es aus? Sind die beiden isomorph? Also da sehen wir schon, das ist was, was man nicht so auf den ersten Blick unbedingt sieht. Das ist auch algorithmisch ein Problem, das gar nicht so einfach ist. Also das ist eins von den Problemen, von denen man keinen Polynomialzeitalgorithmus kennt, aber bei denen es auch recht unwahrscheinlich ist, dass es NP-vollständig ist. Das heißt, wir sollten uns nicht wundern, dass wir nicht bei beliebigen gegebenen Graphen einfach durch draufgucken sehen, ob die isomorph sind oder nicht. Sie sagen, die sind isomorph. Wie sehen Sie das?
Quasi, wenn ich oben vom A losgehe und gegen den Uhrzeigersinn zum E reingehe, Richtung K und dann wieder zum D nach oben, kann ich erstmal einen Kreis schließen. Das war der äußere Kreis in dem Graphen dort.
Also wie laufen Sie da von A nach?
Von A gegen den Uhrzeigersinn, also über die lange Kante.
Über die lange Kante?
Dann unten durch Richtung H, dann wieder von H nach D.
Okay. Genau, versuchen wir uns das mal aufzumalen auf eine andere Art. Also wie laufen Sie von A nach E, von da nach F, G, H? Von da nach D, C, B und nach A, genau, und dann haben wir von A nach H noch eine Kante, von B nach G, von C nach F und von D nach E. Ja, und das sieht doch schon mal ganz gut aus. Und das ist tatsächlich so. Also wenn wir das jetzt noch genau nachprüfen, sehen wir auch hier die beiden Graphen sind isomorph und die Abbildung Pi von 1, 2 bis, was haben wir da, 8 nach A, B bis H mit, was haben wir da, Pi von 1, Pi von 2, Pi von 3, Pi von 4, Pi 5, Pi 6, Pi 7, Pi 8 ist ein Isomorphismus und wie ist Ihre Abbildung? 1 entspricht A, 2 entspricht E, 3 entspricht F, 4 entspricht G, 5 entspricht H und dann haben wir hier D, C, B. Genau, ob ich hier die 1 und A identifiziere oder 1 und E und so weiter, ist egal. Und ob ich hier erst so rumlaufe oder erst so rumlaufe, also da müsste es 16 geben. Okay, wie sieht es bei den beiden Graphen aus? Ja? Genau, hier habe ich einen Knoten, der hat einen 1 Grad 2, aber keinen, also einen Ausgrad 0 Und hier habe ich keinen Knoten, der 1 Grad 2 hat. Das heißt, wenn ich einen Isomorphismus haben wollte, müsste ich halt einen Knoten finden, der zu dem Knoten B hier passt. Und sowas gibt es einfach nicht. Das ist einer von einigen Tricks, wenn Sie Argumente finden wollen, warum zwei Graphen nicht isomorph sind. Also zum einen, wenn die unterschiedlich viele Knoten haben, können sie nicht isomorph sein. Wenn die unterschiedlich viele Kanten haben, können sie auch nicht isomorph sein. Und dann können Sie die Grade von den Knoten zählen. Wenn es in dem einen 3 Knoten vom Grad 0 gibt und in dem anderen 4 Knoten vom Grad 0, dann können die auch nicht isomorph sein. Also die müssen für jeden Grad bzw. jeden Eingrad und jeden Ausgrad genau dieselben Anzahl von Knoten von diesem Grad haben. Da hatten wir in der diskreten Modellierungsvorlesung auch noch ein paar andere Tricks kennengelernt, wie man, also so ein paar leichte Kriterien, wie man in Einzelfällen auch leicht sehen kann, dass zwei Graphen nicht isomorph sind. Okay, wir gucken uns mal noch ein Beispiel an, das jetzt nicht auf den Folien drauf ist. Sagen wir mal, A soll die Struktur sein mit den natürlichen Zahlen und der linearen Ordnung auf den natürlichen Zahlen. Und B soll die Struktur sein mit den ganzen Zahlen und der linearen Ordnung auf den ganzen Zahlen. Und die Frage ist, sind A und B isomorph? Sie sagen direkt nein. Warum?
Ja, gut, ich beziehe mal aus dem Beispiel mit den Graphen. Da ist ja, wollte ich eine Aussage, wenn bei zwei Graphen eine unterschiedliche Anzahl Knoten ist, ist ja die Punkte der Elemente des Universums. Jeweils dann kann das schon mal isomorph sein. Ich nehme mal das Bild hier auf die gleiche Anzahl Elemente in dem Universum, dann die natürliche Zahl oder die ganze Zahl sehen. Also wenn ich hier nicht biaktiv. Biaktiv heißt ja, dass ich auch das bei der Abbildung auf die ganze Zahl, bei jeder ganzen Zahl ein Teil quasi von der Abbildung der natürlichen Zahl hinkommt, aber auf die Zahlen, auf die ganzen Zahlen. Also, weil ich kann ja nicht auf alle Zahlen abbilden, weil die beiden Mengen ungleich groß sind.
Kann ich das nicht? Ja?
Das geht schon. Die sind beide abbildbar und endlich groß. Und insofern stellt man sich zwar vielleicht vor, dass die ganzen Zahlen größer sind, aber man kann es halt nicht, also man kann nicht sagen, wie viel, und insofern kann man auch nicht sagen, dass sie größer sind. Was hier aber ein Problem darstellen sollte, ist, dass bei den ganzen Zahlen keine kleinste Zahl existiert und bei den natürlichen Zahlen fangen wir ja bei 0 an. Und das ist die kleinste Zahl.
Ganz genau. Genau. Also erstmal zu Ihrem Argument. Es gibt tatsächlich eine Bijektion zwischen den natürlichen Zahlen und den ganzen Zahlen. Die können wir auch relativ leicht hinschreiben. Wenn ich hier die natürlichen Zahlen hinschreibe und hier die ganzen Zahlen mit 0, 1, minus 1, 2, minus 2, 3, minus 3, 4, minus 4 und so weiter und sagt, die 0 geht halt auf die 0 mit dieser, ich schreibe mal f statt pi. Kann ich das hier immer weitermachen. Also das kann ich auch formal als Abbildung hinschreiben, dass die geraden Zahlen auf die, was haben wir hier, die geraden Zahlen gehen auf die negativen bzw. die 0 und die ungeraden Zahlen gehen auf die positiven. Aber genau das Argument, ich habe trotzdem, hier habe ich ja noch die lineare Ordnung dabei, die meine Bijektion auch respektieren muss. Und wie konnten wir das aufschreiben? Also Sie haben gesagt, es gibt keinen Isomorphismus. Versuchen wir das mal zu beweisen. Also Behauptung. Nein. Ja.
Und wir wissen, dass 0 kleiner gleich jeder natürliche Zahl ist. Mhm. Das heißt, wenn wir einen Isomorphismus hätten, müsste das Bild von 0 kleiner gleich jeder anderen, also jeder beliebigen ganzen Zahl sein.
Okay, also wir machen Widerspruchsbeweis. Angenommen, Pi wäre ein Isomorphismus von A nach B. Dann sagen wir mal, also Sie gucken sich Pi von 0 an und nennen wir die Zahl mal, wie wollen wir die nennen? Z? Ja. Okay. So, dann würde ich mal eine Zahl Z' nehmen, die kleiner ist als Z. Also sei Z' in Z, so dass Z' kleiner ist als Z. Das gibt's. Und naja, was wissen wir? Das Pi hier ist eine Bijektion. Das heißt, ich könnte ja auch sagen, sei n Pi hoch minus 1 von Z'. Was ist klar? N ist eine natürliche Zahl. N ist ungleich 0. Ist mir aber eigentlich auch egal, da Z ungleich Z'. Also, was weiß ich? Die 0 ist kleiner als das N. Aber Pi von 0 ist Z, ist größer als Z' gleich Pi von N. Somit ist Pi kein Isomorphismus. Das heißt, wir haben unseren Widerspruch und sind fertig. Okay, dann gucken wir uns mal Strukturen an mit einem Funktionssymbol auch dabei. Also Sigma soll jetzt eine Signatur sein, die besteht aus einem Funktionssymbol f, das ist zweistellig, und einem Konstantensymbol c. Und welche Strukturen gucken wir uns an? Wir sagen mal a ist die Struktur a fa ca. Mit Universum sind wieder die natürlichen Zahlen. FA ist die Addition, also die Additionsfunktion auf den natürlichen Zahlen. Und das Konstantensymbol soll die Null sein. Und dann sage ich mal, B soll eine andere Sigma-Struktur sein. Mit Universum 2 hoch i für i in n. Also alle Zweierpotenzen. Das soll, ja, schreiben wir das mal ausführlich hin, das soll die Funktion sein von b kreuz b nach b mit f von B1, B2 ist B1 mal B2 für alle B1, B2 in B. Also wenn ich hier F.A. schreibe, das werde ich ganz oft im Laufe des Semesters machen, das ist eine Abkürzung für alle. So, und dann sage ich noch, das Konstantensymbol soll 2 hoch 0 sein, das heißt die Zahl 1. Und wieder die Frage, ist A isomorph zu B? Ich würde auch gern von ein paar anderen Leuten mal was hören oder sehen, deshalb nehme ich sie jetzt nicht dauernd dran.
Ja? Ich würde sagen, die beiden Strukturen sind isomorph. Ein Isomorphismus wäre, wenn man, das nicht genau wie die Multiplikation, weil ein Exponent.
Genau.
Und die 1 ist das neutrale Element der Multiplikation und die Zahl 0 ist das neutrale Element der Addition.
Genau, also das passt. Dann können wir auch den Isomorphismus angeben, oder? Und die Abbildung Pi Doppelpunkt A nach B mit von A für alle A aus N ist ein Isomorphismus. Ja, was bilden wir da wie ab?
Also jede natürliche Zahl I wird abgebildet auf 2 hoch Element.
Also 2 hoch I. Wenn wir unbedingt wollen, können wir das auch nachrechnen. Hier ist eine bijektive Abbildung. Von A nach B. Das können wir ganz leicht nachrechnen, das machen wir jetzt nicht hier. Was haben wir noch? Pi von CA. Hätte ich gerne, dass das gleich CB ist. Was ist die Konstante C in A? Naja, das haben wir hier definiert, das ist die 0. Das ist per Definition 2 hoch 0. Und naja, das ist gerade das CB, was wir hier definiert haben. Und was müssen wir noch sagen? Für alle A1, A2 in A gilt FA von A1, A2 ist was? Naja, das ist A1 plus A2. Das ist also Pi von FA von A1, A2. Das ist 2 hoch A1 plus A2. Ist 2 hoch A1 mal 2 hoch A2. So, und was habe ich umgekehrt, wenn ich FB von Pi von A1, Pi von A2 ausrechne? Das ist Pi von A1 mal Pi von A2. Pi von A1 ist 2 hoch A1. Pi von A2 ist 2 hoch A2. Das heißt, das hier ist gleich dem. Und zwar für alle A1, A2 aus A. Und das ist alles, was wir nachprüfen müssen.
Ganz kurz, ist das danach eine Vorlesung nochmal oder ist das eine Übung?
Das danach, also von 4 bis 6, ist eine Vorlesung nochmal. Also heute ausnahmsweise.
Nur heute,
genau. Also ab nächste Woche findet da ganz normal die Übung statt, die auch nicht aufgezeichnet werden soll. Nur heute, weil das die erste Vorlesungswoche ist, machen wir heute ausnahmsweise die Vorlesung nochmal. Okay, also ich glaube, wir haben verstanden, was ein Isomorphismus ist. Was wir ganz leicht sehen können anhand der Definition von dem Isomorphismusbegriff, dass Isomorphie eine Äquivalenzrelation ist. Das heißt, wenn ich drei Sigma-Strukturen A, B und C habe, dann weiß ich zum einen, A ist isomorph zu sich selbst, einfach durch die Identitätsabbildung. Wenn A isomorph ist zu B, dann ist auch B isomorph zu A, einfach durch die Umkehrabbildung. Und wenn A isomorph ist zu B und B isomorph zu C, dann ist auch A isomorph zu C. Da würde ich einfach die beiden Isomorphismen miteinander verknüpfen. Und das kennen Sie als Begriffe. Der erste ist Reflexivität, der zweite ist Symmetrie, der dritte ist Transitivität. Das heißt, Isomorphie ist eine Äquivalenzrelation. Okay, jetzt wissen wir, über welche Objekte die Logik erster Stufe reden kann. Jetzt wird es Zeit, endlich mal diese Logik einzuführen. Und das werden wir so machen, wie man Sprachen, formale Sprachen halt einführt. Wir sagen erstmal, was die Syntax ist, also welche Zeichenketten denn überhaupt für uns in Betracht kommen. Und danach werden wir sagen, was die Bedeutung von den Zeichenketten sein soll, also die Semantik. Und die Bestandteile der Logik erster Stufe, wir haben aussagenlogische Junktoren, nicht für Negation, das schreiben wir durch so ein Häkchen, und oder, wir haben einen Wenn-Dann-Pfeil, also einen Implikationspfeil und einen Genau-Dann-Wenn-Pfeil. Und was habe ich noch? Also ich will, dass Logik erster Stufe über Strukturen reden kann, also über Graphen oder Datenbanken oder Arithmetik oder was auch immer, über Sigma-Strukturen. Dazu spendiere ich mir Variablen. Die nenne ich V0, V1, V2 und so weiter. Und die Variablen stehen als Platzhalter für Elemente aus dem Universum von einer Struktur. Also für Knoten von einem Graphen oder für natürliche Zahlen oder für einzelne Einträge in einer Datenbank. Und ich habe Quantoren, nämlich einen Existenzquantor. Mit dem kann ich zum Beispiel sagen, es gibt einen Knoten, der irgendwas erfüllt. Oder es gibt eine Zahl, die irgendwas erfüllt. Und ich habe einen Allquantor, also für alle. Der würde sagen, für alle Knoten von einem Graphen soll irgendwas gelten, was dann dahinter kommt. Und ich habe natürlich Symbole für Elemente aus der Signatur. Also ich will, wenn ich zwei Knoten in der Hand habe, will ich sagen können, ob da eine Kante dazwischen ist oder nicht. Oder wenn ich drei Zahlen in der Hand habe, will ich sagen können, ob die erste plus die zweite gleich die dritte ist. Okay, und präzise machen wir das in den nächsten paar Definitionen. Also ich sage, eine Individuenvariable oder Variable ist von der Form Vi, wobei der Index i hier irgendeine natürliche Zahl ist. Und ich schreibe var, um die Menge aller Variablen zu bezeichnen. Das heißt, var ist die Menge aller Symbole V0, V1, V2 und so weiter. Und dann sage ich das Alphabet, das nenne ich mal A Sigma, also Sigma ist irgendeine Signatur und das Alphabet A Sigma, über dem die Formeln der Logik erster Stufe gebildet werden, Dieses Alphabet besteht aus den Variablen, den Symbolen in meiner Signatur, den Quantoren, also Existenzquantor und Allquantor. Ich habe zusätzlich noch ein Gleichheitssymbol und ich habe diese Aussagen, logischen Junktoren, nicht und oder, wenn dann, genau dann, wenn Pfeil. Und außerdem brauche ich noch Symbole für Klammer auf, Klammer zu und ein Komma. Das heißt, das schreiben wir uns mal auf, das Alphabet, von dem wir reden, ist die Menge aller Variablen-Symbole. So, was haben wir noch dabei? Wir haben die Symbole in der Signatur dabei. Dann haben wir ein Existenzquantor und ein Allquantor und wir haben das Gleichheitssymbol und die Junktoren nicht und oder und die beiden Pfeile und außerdem haben wir noch Klammer auf, Klammer zu und das Komma. Okay, und wenn ich jetzt alle Zeichenketten, die ich über diesem Alphabet bilden kann, mir angucke, also ansonsten, wenn ich ein Alphabet A habe, schreibe ich A Stern, um die Menge aller endlichen Zeichenketten zu bezeichnen, die ich darüber bilden kann. Das mache ich hier auch. Das ist dann A Sigma oben Stern. Das ist die Menge aller endlichen Zeichenketten über dem A Sigma. Okay, und jetzt werde ich bestimmte Zeichenketten aus diesem A-Sigma-Stern mir rausnehmen, die mir Terme und später die mir Formeln definieren. Und erstmal machen wir das für die Terme. Das ist eine Formalisierung von dem, was man sich auch als Term im richtigen Leben vorstellt. Also wenn ich ein paar Zahlen miteinander addiere und multipliziere und vielleicht Variablen da noch mit drin sitzen habe. Also dass ich einen Term bilde aus den Funktionssymbolen, den Variablen und den Konstantensymbolen, die ich habe. Also, das hier ist die Definition 1.14. Also sei Sigma eine Signatur und die Menge T Sigma aller Sigma-Terme ist die folgendermaßen rekursiv definierte Teilmenge von A Sigma Stern. So, zunächst mal sage ich für jedes Konstantensymbol C aus Sigma gilt. C ist auch ein Sigma-Term. Schreiben wir das neben dran. Für jedes Variablen, also für jede Variable, x aus der Menge der Variablen, das schreibe ich hier vielleicht auch nochmal hin, das Ding hier ist die Menge aller Variablen. Also jede Variable ist ein Term und für jedes Funktionssymbol f, das in meiner Signatur drin ist, und für r soll die Stelligkeit von dem f sein, und für alle Sigma-Terme T1 in T-Sigma bis TR in T-Sigma gilt die Zeichenkette, die ich kriege, wenn ich schreibe F, Klammer auf, dann den ersten Term und Komma und so weiter, also die ganzen Terme mit Kommas getrennt bis TR und Klammer zu, das ist auch wieder ein Sigma-Term. Das heißt, für uns ist das im Moment wirklich abstrakt eine Zeichenkette. Die Bedeutung, die das später kriegen wird, wenn wir die Semantik definieren davon, ist hoffentlich naheliegend, dass ich sage, wenn ich in einer Struktur bin und so einen Term auswerten will, naja, den Term C interpretiere ich als die Konstante in der Struktur. Wenn ich eine Belegung der Variablen habe mit Elementen aus dem Universum der Struktur, dann würde ich die Variable x eben mit der Belegung identifizieren. Also wenn ich eine Belegung habe, die sagt, die Variable x entspricht der Zahl 42, dann steht da eben das x für die 42. Und naja, eine Struktur sagt mir außerdem, welche Funktion hier konkret für dieses abstrakte Symbol f zu stehen hat. Das heißt, da würde ich die Funktion einfach nehmen. Also ich würde erst die ganzen einzelnen Terme auswerten und dann die Funktion darauf anwenden. Und das ergibt dann wieder ein Element im Universum. Aber das gucken wir uns gleich auch noch richtig in der Semantik an, die wir definieren. Also gucken wir uns mal ein Beispiel an. Wir haben hier wieder eine Signatur, also dieselbe, die wir eben hatten, ein zweistelliges Funktionssymbol f und ein Konstantensymbol c. Und gucken wir uns mal ein paar Beispiele für Sigma-Terme an oder für Sachen, die kein Sigma-Term sind. Also folgende Zeichenketten sind Sigma-Terme, wobei Sigma eben aus einem zweistelligen Funktionssymbol f und einem konstanten Symbol c besteht. Naja, c selber vor 0, v25. F von C, V0. Und naja, dann könnte ich zum Beispiel sagen, also dieses Ding ist ein Term. V25 ist auch ein Term. Wenn ich ein F davor schreibe, ist das auch wieder ein Term. Und folgende Zeichenketten sind keine Sigma-Terme für Sigma gleich f, c mit einem zweistelligen Funktionssymbol f. D ist kein Sigma-Term. Gibt es einfach nicht in unserer Signatur. 0 ist auch keiner. C ist einer. F von C ist keiner, weil F ein zweistelliges Funktionssymbol ist. Und F von C, C, C auch nicht, weil es einfach die falsche Stelligkeit ist. Und was eben auch kein Sigma-Term ist, ist F oben A von 2,3. Weil das F oben A ist tatsächlich nur Funktion und kein Symbol. Und die 2 und die 3 sind halt vielleicht konkrete Belegungen von irgendwelchen Variablen, aber das sind halt keine Variablen. Okay. Die Beispiele hier, die stehen auch alle im Skript drin. Oder irgendwie so ähnliche Beispiele. Ja? Also ich wollte noch 5 Minuten Pause machen. Die können wir gerne auch jetzt direkt machen. Ich hätte so nach der nächsten Definition gemacht. Ja. Und also um 3:50 will ich auch aufhören, dass wir bis 3:45 Pause haben, dann für die zweite Vorlesungseinheit. Ja, aber jetzt hatten wir eh nur kurze Unterbrechung, dann machen wir doch jetzt die Pause. Also machen wir jetzt 5 Minuten Pause. Dann machen wir um 7 Minuten nach weiter. Wir können weitermachen. Okay, jetzt wissen wir, was Terme sind. Jetzt wollen wir noch wissen, was Formeln der Logik erster Stufe sind. Und intuitiv sollen das Aussagen sein, die ich mit Ja oder Nein beantworten kann. Also Terme sind irgendwie Konstrukte, die mir aus gegebenen Elementen im Universum von einer Struktur vielleicht andere Elemente konstruieren. Mit Formeln will ich Aussagen bringen wie die eine Zahl ist kleiner gleich der anderen Zahl. Oder es gibt unendlich viele Primzahlen. Oder irgendwie solche Aussagen, die mit Ja oder Nein beantwortet werden, wenn ich weiß, in welcher Struktur und mit welchen variablen Belegungen ich das Ganze auswerte. Und formal ist es so, dass die Menge aller Formeln in der Logik erster Stufe über eine Signatur Sigma ist eben auch wieder eine Menge von Zeichenketten über diesem Alphabet hier. Und das können wir so definieren. Also Sigma soll wieder eine beliebige Signatur sein. Und die Menge FO Sigma aller Formeln der Logik erster Stufe über der Signatur Sigma, ich würde meistens FO Sigma Formeln schreiben oder sagen, ist eine rekursiv definierte Teilmenge von Worten aus, also eine rekursiv definierte Teilmenge von A Sigma Stern. Und wie definieren wir das? Ich habe ein paar Basisregeln und ein paar rekursive Regeln. Zum einen sage ich, für alle Sigma-Terme T1 und T2 in T Sigma gilt T1 gleich T2 ist ein Element in FO Sigma. Das heißt, die Zeichenkette, die einen Term gleichsetzt mit einem anderen Term. Und dann will ich auch sagen können, was für die Relationssymbole. Da sage ich für alle Relationssymbole R aus meiner Signatur. Und klein r soll wieder die Stelligkeit davon sein. Und für alle Sigma-Terme T1 bis TR aus T-Sigma gilt R, Klammer auf, T1, Komma und so weiter, Komma TR. Ist eine FO-Sigma-Formel. Im Moment sind das einfach Zeichenketten. Was wir später damit sagen wollen, ist, wenn ich einen Term zu einem Element auswerte in der Struktur und den Term auch, dann sollen die beiden Elemente, die hier stehen, identisch sein. Und das, was das Ding hier sagt, ist, wenn ich jeden Term hier zu einem Element in der Struktur auswerte, dann soll das Tupel, das ich da kriege, in der entsprechenden Relation in der Struktur sein. Das ist das, was ich mir vorstelle, was das Ding hier aussagen soll. Genauso wie wir am Dienstag schon mal gesagt hatten, wenn ich einen Graphen habe und zwei Knoten A und B und eine Kante dazwischen habe, dann würde ich E von A, B sagen, um auszusagen, die Kante von A nach B ist da. Und das ist auch die Schreibweise, die wir hier haben, dass dieses Ding hier praktisch aussagen soll, die Elemente, die durch die Terme spezifiziert werden, bilden ein Tupel, das zur Relation R dazugehört. Okay, das sind unsere beiden Basisregeln. Dann habe ich noch ein paar rekursive Regeln, die sagen, ist Phi eine Formel, die in FO Sigma liegt, so gilt auch. Ich darf ein Negationszeichen davor schreiben und kriege wieder eine Formel. Und die Bedeutung, die ich da im Hinterkopf habe, ist, dieses Ding soll sagen, es ist nicht der Fall, dass die Formel Phi gilt. So, und jetzt will ich noch für die anderen logischen Junktoren, aussagenlogischen Junktoren, mir auch die Möglichkeit spendieren, Formeln zu bilden. Das heißt, ich sage, sind Phi 1 und Phi 2 schon FO-Sigma-Formeln und ist Stern eins von den Symbolen und oder Implikationspfeil wie Implikationspfeil, also irgendeiner von den zweistelligen logischen Junktoren. So gilt auch, Klammer auf, Phi 1 Stern Phi 2 Klammer zu, ist eine FU-Sigma-Formel. Und wie gesagt, für das Stern hier kann ich ein Und, ein oder einen von den zwei Pfeilen einsetzen. Und dann habe ich eine fünfte Regel, die mir noch sagt, was ich mit den Quantoren, Existenzquantor und Allquantor machen kann. Und da sage ich, ist Phi eine FU-Sigma-Formel und x eine Variable, so gilt, wenn ich schreibe, es existiert ein x, so dass Phi gilt, dann ist das Ding eine FO-Sigma-Formel und für alle x gilt Phi, ist auch eine FO-Sigma-Formel. Das heißt, vor eine Formel darf ich schreiben, es existiert x, wenn x ein Variablensymbol ist, oder ich darf für alle x davor schreiben. Und die Bedeutung, die das haben soll, ist auch wieder so, wie man sich es intuitiv vorstellen würde. Wenn das hier eine Formel ist, die über Zahlen spricht, würde ich hier sagen, es gibt eine Zahl x, für die die Aussage hier gilt. Oder hier würde ich sagen, für alle Zahlen x gilt die Aussage. Okay, in die Semantik werden wir da gleich definieren. Diese Formeln, die ich gemäß der Regeln 1 und 2 kriege, die nenne ich atomare Formeln. Das waren die ich mit den Basisregeln gekriegt habe. Also die heißen auch atomare Sigma-Formeln. Also einfach das Gleichsetzen von zwei Termen oder die Aussage, dass irgendein Tuppel von Termen in einer Relation drin liegt. Und wenn Sie in Bücher reingucken, die Literatur ist sich da nicht ganz einig, wie man diese entsprechenden Mengen definiert. Also die englischsprachigen Bücher schreiben meistens FO Sigma, oft mit so eckigen Klammern, manchmal mit runden Klammern. Viele von den älteren Büchern schreiben L Sigma, L irgendwie für Logik erster Stufe, mit dem Sigma oben oder unten, da sind sich die Autoren auch nicht so ganz einig. Wir schreiben hier immer FO Sigma. Und in manchen Büchern werden diese FO-Sigma-Formeln auch Sigma-Ausdrücke genannt. Also insbesondere, wenn Sie in das Buch von Ebbinghaus, Flumm und Thomas reingucken, die haben die Notation mit dem L-Sigma und nennen das Ganze Sigma-Ausdrücke. Okay, gucken wir uns ein paar Beispiele an zu Formeln. Also wieder die Signatur, die wir eben hatten, mit Symbolen. F ist ein zweistelliges Funktionssymbol, C ist ein Konstantensymbol. Und wenn wir Glück haben, haben wir die Beispiele für die Terme noch. Haben wir die noch? Nee, die haben wir nicht mehr. Wie sieht es aus? F, Klammer auf, V0, V1. Ist das eine Formel? Also ist das ein Element in der Menge FO Sigma, die wir gerade definiert haben? Gemäß welcher Regel? Genau. Also das Ding hier ist ein Term, der bezeichnet am Ende, wenn er ausgewertet wird, ein Element im Universum. Eine Formel soll immer was bezeichnen, was wir mit Ja oder Nein oder mit Wahr oder Falsch beantworten können. Das heißt, das Ding ist intuitiv keine Formel. Und auch wenn wir uns die Regeln hier angucken, also wir haben hier wirklich einen sehr begrenzten Vorrat an Konstruktionsmöglichkeiten. Was wir hier sehen, Gleichsetzen von zwei Termen ist okay. Relationssymbol vor eine Liste von Termen setzen, solange die Stelligkeiten hier richtig sind, ist okay. Naja, und dann können wir hier noch, wenn wir eine Formel haben, Negationszeichen davor schreiben oder Klammern um zwei Formeln und einen von den Junktoren dazwischen oder ein Existenz- oder ein Allquantor. Sonst dürfen wir nichts laut den Regeln, die wir da haben. Das heißt, das Ding, f von V0, V1, ist keine Formel. Aber was ich jetzt natürlich machen kann, ist das Ding gleichsetzen mit irgendeinem anderen Term und das hier ist noch eine FO-Sigma-Formel. Also was haben wir hier wieder? Sigma ist FC und F ist ein zweistelliges Funktionssymbol. Wie sieht es aus mit sowas? Für alle V2, F von V0, V1. Ist das eine Formel? Genau, also so geht es nicht, weil wenn wir da drüben gucken, wenn ich einen Allquantor habe und eine Variable, dann muss dahinter eine Formel stehen. Das Ding, was dahinter steht, ist keine. Wenn wir das zu einer Formel machen wollen, könnten wir zum Beispiel sowas schreiben. Das ist okay. Und es ist auch, wenn Sie sich versuchen, das vorzulesen, was da vorher stand, das macht keinen Sinn. Für alle Zahlen V2 gilt F von V0, V1 und das Ding ist irgendeine Zahl. Also das ist... Genau, was kann ich noch machen? Ich kann Negationszeichen vor Formeln schreiben. Also wenn ich hier einfach das Negationszeichen davor schreibe, ist das wieder eine Formel. Das ist die Aussage, es ist nicht der Fall, dass das hier gleich dem ist. Und ich kann jetzt auch Formeln verunten oder verodern. Also was könnte ich hier noch hinschreiben? Ich könnte eine Formel hinschreiben, die sagt, mehr Relationssymbole haben wir nicht. Spendieren wir uns mal ein einstelliges Relationssymbol noch dazu. Ich könnte hier noch schreiben, C liegt in der Relation R und dann könnte ich die beiden Formeln verknüpfen und müsste Klammern drumherum schreiben. Dann kriege ich wieder eine Formel. Und was wir schon sehen, wenn ich Ihnen einfach so dieses Ding hier hinschreibe, ist es schwer, das zu parsen. Deshalb würde ich Sie auch bitten, wenn Sie die Übungsaufgaben lösen, schreiben Sie die Sachen so hin, dass man irgendwie sieht, was wie zusammengehört. Ja? Haben wir nicht definiert. Also laut unsere Syntax hier, die fordert, dass wir Klammern setzen. Und wenn wir die nicht setzen, dann wird sich der Compiler beschweren und sagen, das Ding ist keine Formel. Also erstmal laut unserer Definition müssen wir die Klammern setzen. Wir werden uns gleich so Präferenzregeln oder Bindungsregeln spendieren, damit wir es ein bisschen leichter haben, Formeln hinzuschreiben, dass wir da nicht irgendwie so einen Klammersalat hinschreiben müssen. Aber was ich wichtig finde, Ihnen erstmal eine präzise Definition zu geben, bevor ich jetzt lauter abkürzende Schreibweisen erlaube. Das heißt, wenn Sie irgendwie sowas implementieren wollten, würde ich Ihnen auch empfehlen zu sagen, okay, wir haben eine Version, die streng die Syntax überprüft und das wirklich entlang der Definition, die wir hier gemacht haben. Und wenn Sie dann wollen, können Sie noch eine andere Version machen, die sagt, erlaube Abkürzungen, aber das ist dann eben nicht die offizielle Syntax. Okay, gucken wir uns noch ein Beispiel an. Da oben haben wir jetzt eine Formel, die über Graphen spricht. Also wie war das nochmal? Sigma Graph, hatten wir letztes Mal schon gesagt, ist die Signatur, die hat ein zweistelliges Symbol für die Kantenrelation von einem Graphen. So, und die Formel hier ist eine, die ist auch syntaktisch korrekt, hoffe ich. Und was würden Sie sagen, sagt diese Formel aus? Also ich habe die Semantik Ihnen noch nicht präzise definiert. Das heißt, eigentlich konnten Sie jetzt sagen, was weiß ich. Im Moment ist das für uns nur eine Zeichenkette. Aber die Intuition, die wir dabei haben, ist, dass man sich so eine Formel einfach vorlesen kann. Ich stelle mir vor, die wird in irgendeinem Graphen ausgewertet. Und die sagt, für alle Knoten V0 und für alle Knoten V1 gilt, wenn das hier erfüllt ist, dann ist V0 gleich V1. Und was ist das hier? Das ist die Aussage, naja, die Kante von V0 nach V1 ist da und die von V1 nach V0 ist da. Das heißt, die Intuition hier zu der Semantik wäre, dass die Formel tatsächlich sagt, also in einem Graphen A, mit Knotenmenge A und Kantenmenge EA sagt diese Formel Folgendes aus. Für alle Knoten A0 und A1. Also da habe ich diese zwei Altquantoren, die ich hier oben habe, jetzt in der Sprache zu einem zusammengefasst. Also sagen wir ruhig, und alle Knoten V1. Gilt, falls, naja, die Kante von A0 nach A1 da ist und die Kante von A1 nach A0 in dem Graphen da ist, so ist A0 gleich A1. Das heißt, ich werde die Variablen-Symbole, die ich hier stehen habe, einfach mit Knoten aus dem Graphen belegen. Das ist ein Begriff, also Graphen, die Eigenschaften haben. Wie nennt man die? Oder Relationen, die Eigenschaft haben, wie nennt man die? Symmetrisch wäre, immer wenn ich eine Kante in eine Richtung habe, dann gibt es auch eine in der anderen Richtung. Also das ist so das Duale von symmetrisch. Also das heißt, die Kantenrelation ist antisymmetrisch. Aber Sie haben symmetrisch eben gesagt, wir können das umgekehrt mal versuchen, eine Formel zu basteln, die sagt, die Kantenrelation ist symmetrisch. Also Beispiel eine FO Sigma Graph Formel, die von einem Graphen genau dann erfüllt ist, wenn seine Kantenrelation symmetrisch ist. Ja? Genau. Also für jedes Paar von Knoten gilt, wenn die Kante in die eine Richtung da ist, ist er auch in der anderen Richtung da. Okay, und bevor wir die Semantik definieren, spendieren wir uns noch ein paar Abkürzungen. Also was so ein bisschen nervig ist, wenn wir die Variablen immer mit V0, V1, V2, V3 und so weiter bezeichnen. Was ich in Beispielen oder wenn ich hier Sachen an die Tafel oder wenn wir auch Sachen in Übungen machen, wenn wir uns spendieren, dass wir auch x, y, z oder x' oder y1, y2 oder sowas schreiben dürfen, um Variablen zu bezeichnen. Formeln werden wir meistens mit griechischen Kleinbuchstaben bezeichnen, also Phi oder Psi oder Chi, manchmal auch Alpha oder Beta oder sowas. Und bezüglich Regeln mit Klammern und was bindet stärker als das andere, vereinbaren wir, dass wir Klammern weglassen dürfen, wann wir dann unbedingt wollen, dass dann das Negationssymbol stärker bildet als alle anderen Junktoren und oder binden stärker als die Pfeiler und die äußeren Klammern darf ich um eine Formel weglassen. Also ich darf zum Beispiel sowas schreiben, hier Phi und Psi impliziert Chi, darf ich schreiben und meine damit, dass ich hier die beiden verundeten Formeln klammer und dann eben eigentlich Klammer noch außenrum haben möchte. Ansonsten würde ich Ihnen aber nahelegen, dass Sie die Sachen nicht zu intensiv nutzen, dass Sie im Zweifelsfall Formeln so hinschreiben können, dass man sie lesen kann. Und wir haben hier zum Beispiel nicht irgendwelche Präzedenzregeln für und oder vereinbart. Also wenn ich sowas habe, also Phi und Psi oder Chi, die Regeln, die wir hier vereinbart haben, sagen nicht, wie man das zu lesen hat. Das heißt, sowas ist auch jetzt mit unseren Abkürzungen nicht zulässig. Da sollten Sie, also sowas würde gehen, sowas auch, aber was Sie leicht sehen ist, die erste Klammerung hat eine andere Bedeutung als die zweite, das heißt irgendwie muss man die Klammern dazugeben. Okay, und was auch laut unserer Definition von Termen müssen wir das Funktionssymbol immer davor schreiben. Was okay ist, wenn Funktionen f oder g oder h heißen. Es ist aber irgendwie Mist, wenn Funktionen plus heißen oder mal. Dann müsste ich nämlich eigentlich schreiben, wenn ich a plus b bezeichnen will, müsste ich formal schreiben plus von, beziehungsweise wenn ich plus von V0, V1. Und dafür will ich zulassen, dass ich V0 plus V1 schreiben darf. Und entsprechend, wenn ich V0 plus V1 plus V2 schreibe, dann müsste ich eigentlich plus V0, V1, V2 plus schreiben. Und da sehen wir schon, wenn wir das irgendwie iterieren, das wird was, was man nicht mehr lesen kann als Mensch, was eigentlich was ganz Einfaches ausdrückt. Von daher, wenn ich mit so Addition, Multiplikation arbeite, werde ich die Sachen so hinschreiben. Genauso, wenn ich für lineare Ordnung das Symbol habe. Das ist ein zweistelliges Relationssymbol. Das heißt, ich müsste hier hinschreiben, V1 ist kleiner gleich V2, müsste ich so schreiben. Das ist für einen Computer wunderbar, für einen Menschen ist das irgendwie ein Ärgernis. Von daher würde ich da auch das als Infix-Schreibweise schreiben. Okay, und dann werden wir an einzelnen Stellen, also für uns sind so atomare Aussagen immer R Klammer auf, T1 bis TK Klammer zu. An manchen Stellen werde ich vielleicht mal die Klammern und die Kommas weglassen. Die müssen Sie sich dann dazu denken. Genauso auch bei F von T1 bis TK. Das hier ist die formale Schreibweise, wo wir die Klammern und die Kommas dabei haben. An einzelnen wenigen Stellen ist es vielleicht ganz nett, das so zu schreiben. Wenn Sie in das Buch von Ebbinghaus, Flumm und Thomas gleichzeitig reingucken, werden Sie sehen, die haben Terme so definiert, dass die keine Klammern und keine Kommas dabei haben. Und die haben auch atomare Formeln so definiert, dass keine Klammern und keine Kommas dabei sind. Das kann man machen, man muss sich halt auf eine Schreibweise einigen. Man hat da aber, also man hat halt ein bisschen Schreibarbeit gespart, weil man die Klammern weglassen kann. Aber man muss da erstmal ein Lemma zeigen, dass das sagt, ich kann die Sachen wieder eindeutig parsen. Also wenn ich Ihnen da einen geschachtelten, komplizierten Term hinschreibe, ohne Klammern dabei, ist erstmal gar nicht so offensichtlich, dass es genau eine Möglichkeit gibt, wie dieser Term erzeugt werden kann. Und das sind Sachen, die da langwierig in dem Buch erstmal bewiesen werden müssen. Das sind Sachen, die sparen wir uns dadurch, dass wir hier diese Klammern dabei haben. Okay, jetzt wird es, glaube ich, höchste Zeit, dass wir die Semantik der Logik erster Stufe auch mal richtig definieren. Und um die zu definieren, ist es ganz praktisch, uns noch ein paar andere Begriffe zu spendieren, nämlich einmal den Begriff der Subformeln oder Teilformeln. Das ist, wenn ich eine FO-Sigma-Formel Phi habe, dann schreibe ich Sub von Phi, das ist eine Menge von FO-Sigma-Formeln, und zwar die Menge aller Subformeln oder Teilformeln von Phi. Und das ist so, wie ich es mir vorstellen würde, wenn ich Ihnen die Formel hinschreibe, wollen Sie in dieser Menge Sub von der Formel alle syntaktisch korrekten Teilformeln sammeln. Das heißt, das können wir wieder rekursiv über den Aufbau von der Syntax von der Logik definieren. Wenn Phi eine atomare Formel ist, dann gibt es außer der Formel selber keine anderen Subformeln. Wenn Phi eine Formel von der Form ist, dass er sagt, es gilt nicht die Formel Psi. Was haben wir dann für Subformeln? Naja, alle Subformeln von Psi und außerdem die Formel selber halt. Und wenn Phi als Konjunktion, Disjunktion oder durch so einen Pfeil von zwei Formeln gebildet wird, dann sind die Subformeln von Phi eben die Formel selber und alle Subformeln von dem ersten Glied hier und alle Subformeln von dem zweiten. Und analog, wenn Phi mit einem Quantor anfängt, also einem Existenzquantor oder einem Allquantor, gefolgt von einer Variablen und einer Formel, dann sind die Subformeln davon auch wieder die Formeln selber und alle Subformeln von der Formel Psi, die hier hinter dem Quantor mit der Variablen steht. Also das ist einfach so definiert, wie man sich es denken würde, alle Teilformeln, die in der Formel vorkommen. Das gucken wir uns kurz an einem Beispiel an. Also wir haben die Formel hier oben, das ist die, die wir eben schon hatten für die Antisymmetrie. Welche Subformeln haben wir da drin? Also ich schreibe die Formel hier nochmal hin. ist das für alle von 0, für alle von 1. E von 0 von 1 und E von 1 von 0 impliziert von 0 gleich von 1. Also was ist die Menge aller Subformeln von Phi? Das ist einmal die Formel selbst. Was haben wir noch für Subformeln? Naja, den Quantor hier kann ich weglassen, also für alle V1 Was haben wir noch für Subformeln? Naja, den Quantor kann ich auch weglassen. Also dann habe ich hier E von 0 V1 und E V1. Das hier muss eine 0 sein. V1 vor 0 impliziert V0 gleich V1. So, was sind jetzt noch die Teilformeln? Naja, das hier und das hier. Die Formel von 0 gleich V1. Sondern habe ich noch zwei Teilformeln dabei, nämlich die hier und die hier. Und ich hoffe, dass ich jetzt keine vergessen habe. Das müssten, glaube ich, alle sagen. Ja? Welchen anderen Allquantor? Da sollten wir nochmal in die Definition gucken. Also was ich hier erlaube in der zweiten Regel, ich darf den Quantor vorne weglassen. Also den ersten lasse ich weg und dann nehme ich alle Subformeln von dem, was kommt. Das heißt, mittendrin irgendwas weglassen darf ich nicht. Okay, dann würde ich mir noch gerne ein paar Notationen spendieren, nämlich einmal eine Notation, die mir sagt, welche Variablen kommen denn in einem Term vor. Und also wenn ich ein Sigma-Term T habe, dann schreibe ich var von T, um die Menge aller Variablen zu bezeichnen, die in dem Term vorkommen. Das kann ich, wenn ich unbedingt will, rekursiv definieren. Also wie sieht so ein Sigma-Term aus? Das ist eine Variable. Naja, die Variablen von dem Term ist halt die Variable selber. Oder ein Sigma-Term ist eine Konstante aus meiner Signatur. Naja, die Variablen, die in dem Term vorkommen, da kommen einfach keine vor, das ist die leere Menge. Oder ein Term ist aufgebaut aus einem Funktionssymbol und anderen Termen. Und dann sind eben die Variablen, die in dem Term T vorkommen, also einfach die Vereinigung von den Variablen, die in diesen einzelnen Termen T1 bis TK vorkommen. Okay. So, jetzt brauche ich einen analogen Begriff auch für die Variablen, die in Formeln vorkommen. Und wenn wir uns so eine Formel hier angucken, da kommen zwar Variablen V0 und V1 vor, aber um die Formel auszuwerten, ist mir völlig egal, wie die Variablen belegt sind. Weil die Formel sorgt selber dafür, dass ich hier mit allen möglichen potenziellen Belegungen das probieren muss. Und das ist der Begriff der freien Variablen. Also für eine FU-Sigma-Formel Phi definiere ich die Menge der freien Variablen von Phi, so dass ich sage, eine Variable ist frei, wenn sie nicht durch einen Quantor gebunden ist. Und da müssen wir uns das ein bisschen genauer angucken, wie wir das definieren können. Also wenn Phi eine atomare Formel ist, die zwei Terme gleichsetzt, die freien Variablen davon sind einfach die Variablen, die in den Termen vorkommen. Da ist nichts durch einen Quantor gebunden, also um die Formel hier zu gucken, ob die wahr oder falsch ist, dann muss ich wissen, wie alle Variablen belegt sind, die in den Termen vorkommen. Genauso, wenn Phi eine atomare Formel ist, die sagt, irgendein Tuppel, das aus Termen gebildet ist, liegt in der Relation drin. Dann sind auch die freien Variablen von der Formel sind einfach die Variablen, die in den einzelnen Termen hier vorkommen. Und naja, wenn eine Formel eine Negation von einer anderen Formel ist, hat sie dieselben freien Variablen wie die andere Formel. Und wenn eine Formel durch so ein Junktor und oder durch so einen Pfeil aus zwei Formeln entsteht, dann würde ich die Menge der freien Variablen von den beiden Formeln einfach vereinigen. Also das ist noch so, wie man es denken würde. Das Einzige bei dem, was Interessantes passiert, ist eine Formel, die mit einem Quantor anfängt. Also wenn die Formel Phi sagt, das Q hier ist ein Existenz- oder ein Allquantor, der bindet eine Variable x und danach kommt eine Formel, dann sind die freien Variablen von Phi sind die freien Variablen von der Formel da hinten, von dem Psi, ohne die Variable x. Weil wenn ich die Formel hier auswerten will, ist mir völlig egal, wie die Variable x belegt wird, weil die Formel hier als erstes mal sagt, schmeiß die Belegung weg und naja, wenn das ein Allquantor ist, sagt die Formel, guck für alle möglichen Belegungen von x, was da passiert. Also das ist unsere Definition, die freien Variablen von einer Formel, die mit einem Quantor anfängt, sind die freien Variablen von der Formel, die hinten dran steht, aber ohne die Variable, die hier quantifiziert wird. Das gucken wir uns hier an einem Beispiel auch nochmal an. Wie sieht die Formel aus? Also was sind die freien Variablen von der Formel, die sagt f von 0,c gleich v3 und es existiert ein V0, sodass f von V0, V1 gleich c ist. Und ich würde sagen, das gucken wir uns stückchenweise an. Die freien Variablen von dem Ding hier. Naja, sind V0, V1. So, jetzt die nächste Teilformel, die wir hier haben, ist die, wo wir das V0 hier wegquantifiziert haben. Das heißt, das V0 fliegt aus den freien Variablen raus. So, wie sieht es mit der Formel aus? Welche freien Variablen hat die? Naja, V0 und V3. So, und welche freien Variablen hat das Ding insgesamt? Naja, laut unseren Regeln, das ist eine Konjunktion von zwei Formeln, also die Vereinigung von den freien Variablen von der links und der rechts. Das ist also V0, V3, V1. Das heißt, die freien Variablen von dem ganzen Ding ist die Menge V0, V1, V3. Das heißt, obwohl das V0 hier wegquantifiziert wird, brauche ich es noch, um den Teil der Formel auszuwerten. Okay, so und wir sagen, eine Formel, die keine freien Variablen besitzt, die nennen wir Satz. Und das ist auch was, also das ist schon irgendwie ein sinnvoller Begriff, dass man das Satz nennt. Das ist nämlich eine Aussage, bei der ich nichts über Variablen mehr sagen muss. Also dieses Beispiel, was wir hier hatten, naja, alle Variablen, die da drin vorkommen, sind wegquantifiziert, die freien Variablen, die Menge ist leer und diese Formel hier macht tatsächlich eine Aussage über einen Graphen. Nämlich eine Aussage, die ich allein, wenn ich den Graphen gegeben habe, mit Ja oder Nein beantworten kann. Der ist antisymmetrisch oder er ist nicht antisymmetrisch. Also Sätze sind Formeln ohne freie Variablen. Und manchmal ist es ganz praktisch, ein Symbol zu haben für die Menge aller FO-Sigma-Sätze. Das werde ich dann mit S und ein Sigma bezeichnen. Okay, was brauchen wir noch? Wenn ich jetzt Formeln in Strukturen auswerten will, Bei Sätzen haben wir gerade gesehen, das ist prima, die Sätze brauchen die Variablenbelegung nicht, aber wenn ich freie Variablen habe, dann muss ich irgendwie wissen, mit welchen Elementen aus dem Universum sind die belegt. Und das ist der Begriff, den wir uns als nächstes spendieren, nämlich einmal Variablenbelegungen und dann den Begriff der Interpretation. Also eine Belegung in einer Sigma-Struktur A ist eine Abbildung Beta, die geht von irgendeinem Definitionsbereich D auf das Universum von der Struktur. Und der Definitionsbereich hier ist eine Teilmenge der Variablenmenge. Das heißt, eine Belegung bildet Variablen ab auf Elemente im Universum. Und eine Belegung passt zu einem Term, falls, naja, alle Variablen, die in dem Term vorkommen, welche sind, zu der die Belegung Beta was sagt. Also falls der Definitionsbereich von Beta mal mindestens die Variablen von dem Term umfasst. Und eine Belegung Beta heißt passend zu einer Formel Phi, falls der Definitionsbereich von der Belegung mal mindestens die freien Variablen von der Formel umfasst. Also das sind Vokabeln. Wann passt eine Belegung zu einem Term bzw. zu einer Formel? Dann, wenn die Belegung über alle Variablen, die relevant sind, um den Term oder die Formel auszuwerten, auch eine Aussage macht. Okay, und eine Sigma-Interpretation ist einfach ein Tupel, das besteht aus einer Sigma-Struktur A und einer Belegung Beta in A. Also eine Sigma-Interpretation, damit werden wir uns bis zum Rest des Semesters beschäftigen, besteht aus einer Sigma-Struktur und einer Variablenbelegung, die Variablen halt mit Elementen im Universum der Struktur belegt. Und jetzt sage ich, eine Interpretation passt zu einer Formel bzw. zu einem Term, falls ihre Belegung zu der Formel bzw. dem Term passt.